Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr hierher gekommen seid. Heute auch noch einmal, nicht das letzte Mal, aber wir nähern uns langsam in Psalm 23 mit dieser Frage unterwegs mit meinem Hirten. Nun und letzte Woche, da haben wir uns angesehen, wie wir am Tisch des Herrn sitzen können, wie wir dort sein können und an diesem Tisch des Herrn auch einen Ort der Sicherheit finden, einen Ort der Geborgenheit im Angesicht unserer Feinde. Die Feinde sind nicht weg. Sie sind in Reichweite und sie sehen uns, wie wir an diesem Tisch sind. Aber dort sind wir sicher. Dort geht es uns gut. Sie haben ihr Verlangen auf uns gerichtet. Sie wollen uns gern fallen sehen. Aber solange wir an diesem Tisch des Herrn bei unserem Hirten sind, brauchen wir nichts zu fürchten. Nun und heute haben wir einen anderen Aspekt in der Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, den wir uns ansehen wollen. Und zwar, wie wir im Überfluss leben können. Leben in Fülle. Das möchten wir uns heute ansehen, wie wir ein Leben im Überfluss der Gegenwart und Kraft Gottes haben können. Und ich weiß nicht, ob du dir das manchmal selbst wünschst, zu sagen, ich habe so wenig, aber ich brauche so viel. Zu wissen, ich habe so wenig, was irgendwie gefühlt in mir ist, woraus ich Kraft und Freude und Energie schöpfen kann, aber ich hätte gern so viel. Und dieser Text, der lädt uns heute ein zu einem Leben in Gott in Fülle. Und ich hoffe, dass es dir so ähnlich geht wie mir, wenn du dir heute Gedanken darüber machen wirst und all diese Punkte hören wirst, dass du zu dem Punkt kommst und sagst, ja, ich wünsche mir das. Ich habe dieses Verlangen danach, ein Leben in der Fülle Gottes erleben zu können. Lass uns auch hier den Psalm mit diesem Aspekt lesen und dann anschließend direkt hineinspringen in das Thema. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Und auch wenn ich wanderte im Tal des Todes Schattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Nun, wir möchten heute sehen, heute Abend hier, wie dieses Bild einerseits ganz typisch auf den Hirten passt und auf die Schafe zutrifft und anschließend wollen wir eine Brücke schlagen in unser eigenes Leben, in unsere eigene Beziehung zu unserem Herrn und Erlöser, zu unserem Hirten Jesus Christus, wie wir dort tiefe Grundwahrheiten finden, die wir glauben und annehmen dürfen. Nun, wie sah das so aus bei einem normalen Schaf, bei einem normalen Hirten? Sie gehen also durch diese gerechten Pfade, sie gehen durch das Tal der Todesschattens hindurch, wo es dann hinaufgeht auf die höher gelegenen Weiden. Und dort geht es ihnen gut, dort finden sie diesen Tisch des Herrn und dort haben sie saftiges, grünes Gras, dort haben sie ruhiges Wasser, dort grasen sie auf diesen Sommerweiden. Und an so einem herrlichen Sommer, wo es den Schafen doch so gut geht und eigentlich alles passt und eigentlich gar nichts dazwischen kommen sollte, da passiert es dann immer wieder regelmäßig, dass bestimmte Insekten auftauchen. Schwärme von Insekten, sie fegen dann über diese Weiden und sie machen es den Schafen, ich sag mal, ein bisschen ungemütlich auf dieser Weide. Sie machen es ihnen ein bisschen unmöglich sogar, sich dort wirklich wohlfühlen zu können. Die meisten dieser Tiere, die dann ankommen, sind sehr kleine Tiere, Stechmücken, Bremsen, andere verschiedene Arten von Fliegen. Und diese Fliegen, sie vermehren sich sehr stark im Sommer und sie attackieren dann die Schafe. Und machen den Sommer dieser Schafe dann zu einer Qual. Manche Schafe werden sogar wahnsinnig von dieser Qual. Sie drehen dann völlig durch, machen merkwürdige Dinge. So ähnlich wie wir Menschen. Wenn wir Qualen leiden oder wenn es uns nicht gut geht, dann drehen wir manchmal auch durch und machen Dinge, die für den Mann neben uns irgendwie gar nicht so verständlich sind. Besonders schwierig für diese Schafe sind dann die Nasenfliegen. Diese Nasenfliegen, sie versuchen also ihre Eier in den Nasen dieser Schafe hineinzulegen. Und wenn ihnen das gelingt, dann ein paar Tage später schlüpfen dann aus diesen Eiern dünne, wurmartige Larven aus. Und diese Würmer, sie kriechen dann hindurch, landen irgendwann im Kopf des Schafes und setzen sich dort ins Fleisch fest und versuchen dort dann schreckliche Kopfschmerzen und andere Krankheiten für dieses Schaf zu verursachen, wodurch dann große Entzündungen entstehen und alles ein bisschen schwierig und ungemütlich wird. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie es also einem Schaf gehen könnte. Diese Krankheit, die dadurch entsteht, oder diese Ursachen, die dadurch kommen, rufen heftige Reaktionen in diesen Schafen hervor. Sie machen dann solche Dinge, wie sie rennen mit dem Kopf gegen Bäume oder gegen Felsen oder gegen andere Schafe. Sie reiben sich den Kopf auf an spitzen Gegenständen, nur um irgendwie von dieser Qual erlöst zu werden. Viele von diesen Schafen, sie haben dann so panische Reaktionen und rennen wie wild über die Weide und wissen gar nicht wohin. Sobald es irgendwie um sie herum summt, ergreifen sie die Flucht und viele von ihnen sind dadurch verängstigt. Und sie fühlen sich gar nicht mehr so wohl auf ihrer Weide bei der Herde. Nun, und diese Auswirkungen, die dadurch entstehen, durch diese Plagen, die ihnen begegnen, die sind enorm. Weil die Muttertiere dann nicht mehr genug Milch produzieren können, die Lämmer nicht mehr genug trinken und nicht zunehmen und einige Schafe dann irgendwann unter diesen Würmern erblinden oder sich zu Tode stürzen. Ein guter Hirte also, er hat ein Auge darauf, er weiß, wie es den Schafen geht und er weiß, worauf er achten muss. Und er versucht, das vorzubeugen, indem er die Schafe an ihrem Kopf und an der Nase einreibt mit einem Öl, einem Abwehrmittel gegen genau diese Fliegen. Und das geht eine Weile gut, bis es nicht mehr so richtig wirkt und dann kommt wieder was Neues und er tut das immer wieder. Das heißt, der Hirte, er muss darauf achten, wie sehr die Schafe davon geplagt sind. Und wenn er sieht, dass die Schafe wieder davon geplagt werden, von diesen Tieren und von den Insekten, dann fängt er wieder an und holt sein Öl aus der Tasche, das er sich selber zusammengemischt hat, das hilft, und reibt es den Schafen ein. Und wenn er das tut und die Schafe kurz davor noch geplagt waren von dieser Plage, werden sie meistens ziemlich schnell, ziemlich ruhig. Die Ruhelosigkeit verschwindet, die Angst ist nicht mehr da und eine kurze Zeit später legen sich diese Schäfchen wieder ins Gras und ihnen geht es dort gut. Nun, das ist die Bedeutung, die ursprüngliche Bedeutung, die David im Sinn gehabt haben muss, als er sagt, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Ich habe Überfluss, mein Becher fließt über. Nun, und vielleicht hast du schon gemerkt, dass man das wundervoll auf unser Leben übertragen kann, auf dein Leben und auf mein Leben, auf das Leben der Gläubigen. Es sind doch manchmal Kleinigkeiten, die wie aus dem Nichts in unser Leben hineinkommen und auf einmal unsere Ruhe stören. Es kann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des Tages alles wunderbar laufen, aber wenn diese eine Kleinigkeit kommt, kann die uns ziemlich schnell die Ruhe rauben. Können wir ziemlich schnell unruhig werden oder gereizt sein oder genervt und geplagt. Und dann kommen auf einmal Dinge aus unserem Herzen zum Vorschein, die konnten wir bis dahin eigentlich sehr gut verbergen. Und dann tun wir sinnbildlich Dinge wie gegen eine Wand zu rennen oder andere Menschen zu rennen, die Lage zu verschlimmern. Und dann kommen unsere Sünden ans Licht und unsere Charakterschwächen, unser Zorn, unser Egoismus, unsere Selbstsucht. Dann kommt Verletzung ans Licht, Konflikte, Streit, Lüge, Ablenkung. All diese Dinge, die kommen dann ans Licht. Es sind meist Kleinigkeiten, die das auslösen. Dann kommen Dinge zum Vorschein, die wollten wir gar nicht haben. Die wollten wir gar nicht sehen. Und vor allem wollten wir sie niemandem zeigen. Wollten es uns gar nicht eingestehen. Aber die Qual, sie bringt uns dazu. Dieses Verhalten kommt immer mehr heraus. Und wir sind ihnen irgendwie schutzlos ausgeliefert. Und jetzt kommt diese wundervolle Wahrheit für uns heute, dass unser Hirte, Jesus Christus, uns versorgt mit seinem Öl, das heilsam wirkt in unserem Leben. Das uns wieder auf die richtige Bahn zurückführt. Das uns wieder hilft, von dort, wo wir irgendwo gegen Bäume und andere Schafe rennen, wieder zurückzukehren zur Herde, an die Weide, wo es uns gut geht. Er hilft uns mit diesem Öl, damit wir wieder zur Ruhe kommen, damit wir uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren können, damit es uns wieder gut geht, wir wieder Kraft haben, wir wieder Gesundheit haben. Und jetzt wollen wir einmal in Gottes Wort hineinblicken heute, um diese Bedeutung von dieser Ölsalbung zu sehen, wie sie sich entfaltet, wie sie sich zeigt in Gottes Wort, aber auch wir dadurch viel mehr verstehen und begreifen können, wie das zu einer Realität für dein und mein Leben werden kann. Deshalb möchten wir zuerst die Salbung verstehen und was damit alles zusammenhängt und möchten uns drei Aspekte davon anschauen. Wenn wir nämlich in die Bibel hineinschauen, um zu verstehen, wie diese Salbung von Gott ist oder die Salbung von Gott selbst kommt, auch in einem gewissen Maße schon im Alten Testament aufgewühlt oder hervorgezeigt wird und sich dort entfaltet, und zwar zunächst in Exodus. In Exodus Kapitel 30 lesen wir das. Das ist die Salbung der Stiftshütte. Und Gott entscheidet sich also irgendwann, mitten unter seinem Volk zu sein, dort zu leben, dort zu sein, unter ihnen zu wohnen und mitten unter diesem Volk zu sein, dass sie zu ihm kommen können, dass sie sehen können, Gott ist mitten unter uns. Und jetzt gibt Gott dann Mose diesen Auftrag also, unterschiedliche Gewürze zu nehmen und diese zu mischen und aus diesen Gewürzen ein Öl herzustellen, das eine heilige Salbung sein soll. Und dann heißt es in diesen Versen, ich möchte Vers 26 und folgende vorlesen, da sagt Gott zu Mose, und du sollst damit, also mit dieser Ölmischung, du sollst damit salben das Zelt der Zusammenkunft und die Lade des Zeugnisses und den Tisch und all seine Geräte und den Leuchter und seine Geräte und den Räucheraltar und den Brandopferaltar und alle seine Geräte und das Becken und sein Gestell, und du sollst sie heiligen. Und sie sollen hochheilig sein. Alles, was sie anrührt, wird heilig sein. Und Aaron und seine Söhne sollst du salben und sollst sie heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Und zu den Kindern Israel sollst du so reden, ein Öl der heiligen Salbung soll mir dieses sein bis bei euren Geschlechtern. Also wir sehen hier in diesem ersten Step, dass Gott selbst dieses Öl gebrauchen will. Und Mose sagt, misch dir dieses Öl zusammen und salbe damit dieses Zelt der Zusammenkunft. Und nehme dieses Öl und salbe damit die Geräte und das Zelt und die Priester und alles, was sie tun damit. Damit sollst du sie heiligen. Also dieses Öl ist in erster Linie ein Symbol dafür, dass Gott etwas nimmt und aufzeigt, das gehört jetzt zu mir. Da lege ich meine Heiligkeit drauf. Es ist ein Symbol, dass Gott etwas von sich gibt oder etwas zu sich nimmt. Jetzt ist auf all dem, was dort ist, in diesem Zelt der Zusammenkunft, das Siegel Gottes darauf. All diese Dinge, die da sind, sie sind heilig, und jeder, der sie anfasst, fasst heilige Dinge an, die abgesondert sind für Gott, die ihm gehören. Es ist also im ersten Moment ein Zeichen der Heiligkeit Gottes. Es ist sein Öl, es ist ein Zeichen der Reinheit Gottes, aber auch ein Zeichen des Anspruchs Gottes. Also diesen Aspekt der Ölsalbung sehen wir schon mal im Alten Testament. Und dann geht das ein bisschen weiter, bis es persönlich wird. Also persönlich mit einem Menschen in Verbindung gebracht wird. Die Salbung von David selbst. In 1. Samuel wird berichtet, dass Samuel zu Besuch ist bei Isai und seiner Familie. Und er besucht ihn und seine Söhne und will ein Fest mit ihnen feiern, und einer dieser Söhne soll der neue König werden. Und er besucht also die Familie und er schaut sich jeden Sohn an, bis er irgendwann beim Jüngsten ankommt, bei David, und landet dann letztendlich an diesem Punkt, dass die Auswahl Gottes genau auf ihn trifft und er soll ihn salben. Und in 1. Samuel 16, Vers 13 lesen wir dann folgende Worte. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn inmitten seiner Brüder. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und weiterhin. Und Samuel machte sich auf und ging nach Ramah. Also in diesem Moment, in dem wir hier gerade stehen, in David seinem Leben, wird David gesalbt von Samuel. Und während er diese Ölsalbung bekommt, kommt der Geist Gottes über ihn. Und hier sehen wir, wie genau dieses Gleiche passiert wie in der Stiftshütte. Gott nimmt Anspruch davon. Gott gibt David seinen Geist und nimmt damit Besitz von David selbst. Er wird gesalbt als nächster König, aber Gott ist da, der ihn begleitet. Gott ist da, der in ihm wirkt, der ihm Dinge aufzeigt, der ihn leitet und ihn führt. Er wird die innere Stimme in seinem Herzen. Und das wird hier so gut sichtbar, wie diese Salbung von David selbst zwar ein äußeres Zeichen ist, also äußerlich bekommt er eine Ölsalbung aufgetragen, aber innerlich bekommt er eine Salbung aufgetragen, die weitaus tiefer und weitaus größer ist. Viel mehr als ein Symbol. Gott selbst ist diese Salbung, die sich dort hineingibt. Innerlich wird er gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und das entfaltet sich immer mehr, bis wir landen im Neuen Testament. Ich habe nur eine Stelle da zugenommen, um das aufzuzeigen. Nämlich Paulus sagt das sehr gut in 2. Korinther 1, dass wir selbst, die Gläubigen, Gesalbte Gottes sind. Wir sind Gesalbte Gottes. Und hier heißt es in Vers 21, der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Wir sind Gesalbte Gottes. Wir wurden gesalbt von ihm. Jeder, der an den Glauben zu Jesus Christus gekommen ist, jeder, der eine Wiedergeburt erlebt hat und von Neuem geboren ist, er ist als Gesalbter Gottes anzusehen. Wir haben die Salbung empfangen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir sind mit dem Heiligen Geist gesalbt, versiegelt. Er ist das Siegel, er ist das Unterpfand, das uns gegeben und anvertraut ist. Und so können wir sehen, wie sich dieses Bild hier immer weiter entwickelt und dauerhaft, aber auch kontinuierlich mit dem Öl als Zeichen in Verbindung gebracht wird für den Geist Gottes. Gott salbt uns mit seinem Geist und das ist ein kostbares Symbol für uns. Ein Symbol seiner selbst, ein Symbol seiner Heiligkeit, ein Symbol seines Anspruchs, ein Symbol seiner Teilnahme in unserem Leben, seiner Führung und Leitung in uns. Und dieses Bild dieser Ölsalbung ist so tief und so wundervoll für uns. Aber wichtig auch, dass wir nicht nur versuchen, diese Salbung zu verstehen, wie sie in der Bibel irgendwie entfaltet wird, sondern wir müssen auch lernen, sie uns zu unterscheiden. Wir müssen auch lernen, diese Salbung zu unterscheiden. Es gibt diese einmalige Salbung mit dem Heiligen Geist, die nur einmal stattfindet und die nicht noch einmal wiederholt werden muss. Und dann gibt es eine Fülle, eine Erfüllung im Heiligen Geist, die wir mehrmals, öfter erleben können und dürfen. Zunächst einiges zu dieser einmaligen Salbung. Bei dieser einmaligen Salbung mit dem Heiligen Geist sprechen wir damit verbunden oft von der Wiedergeburt, von dem rettenden Glauben. Wenn also ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, wird er von Neuem geboren. Und das ist dann der Moment, wo diese Ölsalbung, diese Salbung des Heiligen Geistes, der Heilige Geist Platz im Herzen dieses Gläubigen einnimmt und dort seinen Tempel aufrichtet. Nun, der Gläubige, er wird hier mit dem Heiligen Geist gesalbt und er hat ihn von dort an in sich. Und das muss nicht nochmal wiederholt werden. Das passiert einmal. Es ist ein einmaliges Ereignis. Das zeigt sich so gut in 1. Johannes 2. 1. Johannes 2, Vers 27. Da heißt es, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie diese Salbung über euch alles belehrt und wahr ist und keine Lüge, wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Die ist in euch, die ist euch sicher. Diese Salbung, die wir empfangen haben, sie bleibt in uns und sie ist von Dauer und sie belehrt uns und sie ist da und sie leitet uns. Der Heilige Geist ist diese Salbung, die uns einmal gegeben ist. Wenn du wiedergeboren bist, wenn du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist, dann bist du einmal gesalbt mit ihm und dann bleibt das. In den Worten Jesu über den Heiligen Geist, als er seine Jünger damit trösten will, weil sie traurig sind, dass er geht, da sagt er über den Heiligen Geist, dass er in Ewigkeit bleiben wird. Das lesen wir in Johannes 14, Vers 16. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Jesus sagt, ich werde zum Vater gehen und ich werde ihn bitten und er wird euch einen anderen Anwalt, Tröster, Sachwalter, was auch immer in deiner Übersetzung steht, er wird euch diesen geben, den Heiligen Geist, diesen Trost, diesen Zuspruch, diesen Helfer, und er wird bei euch sein in Ewigkeit. Das passiert einmal. Das passiert nicht mehrmals. Das muss nicht noch einmal wiederholt werden, weil uns die Bibel hier ganz klar verheißt und es ist ein Versprechen Gottes. Das ist ein einmaliges Ereignis. Jesus verheißt diesen Geist in Ewigkeit. Er wird kommen und Gott wird ihn senden und er wird da sein. Und das ist für uns ein Trost, das ist eine Verheißung, das ist ein Zuspruch, eine Sicherheit, die wir erleben dürfen, die wir glauben dürfen, dass wir mit dem Heiligen Geist beschenkt sind und dass diese Salbung von Dauer ist. Paulus, er schreibt dann in Kapitel 1 vom Epheserbrief, dass der Heilige Geist das Unterpfand und die Versiegelung für uns ist und wir uns gewiss und sicher sein dürfen, dass er uns nicht verlässt, sondern uns in die Ewigkeit hineinführt. Erst die Vorauszahlung, das Unterpfand, das Gott selbst bezahlt hat, das Gott selbst gegeben hat, bis wir bei ihm sein werden im Himmel. Also das ist die einmalige Salbung, die der Gläubige empfängt. Es gibt auch natürlich die Erfüllung im Geist. Eine wiederholende Erfüllung. Ich weiß nicht, ob du diesen Moment erlebt hast in deinem Leben. Vielleicht denkst du einmal zurück und sagst, ja, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich voll von Gott. Da habe ich so geliebt, über Gott zu reden. Da konnte ich es kaum erwarten, sein Wort aufzuschlagen und es zu lesen. Da habe ich gerne mit anderen Menschen darüber gesprochen. Da habe ich mich Montag schon auf den nächsten Gottesdienst gefreut. Und du würdest sagen, ja, ich habe das erlebt, diese Fülle in Gott. Dieses Geleitetsein in ihm, diese Freude in ihm, diese Zuversicht. Vielleicht waren das Momente, in denen es dir besonders gut ging. Und du sagen würdest, ja, ich habe Gott da so nah erlebt, so bedeutend erlebt. Vielleicht waren auch Zeiten, wo es dir eigentlich schlecht ging. Aber du hast gemerkt, wie er so das alles in dir hervorbringt. Vielleicht sogar Zeiten, in denen du gesagt hast, ja, mein Becher fließt über, so gnädig ist Gott mir. Aber meistens, wenn dein Leben ungefähr ähnlich verläuft wie meins, meistens ist das kein Dauerzustand. Meistens erleben wir nicht volle Jahre davon, dass wir sagen, ich könnte nie genug haben von der Bibel, ich könnte nie genug haben, über diese Dinge zu reden, sondern wir werden immer wieder abgelenkt. Das sinkt dann immer wieder in unserem Leben. Und dann haben wir Zeiten, in denen wir das nicht mehr so sehr spüren, in denen wir unser Christenleben vielleicht mehr als eine Verpflichtung oder als eine Gewohnheit oder einfach einen Bestandteil beschreiben würden, der eben dazugehört. Viele Zeiten, in denen wir Gott nicht so sehr spüren, ihn nicht so sehr erleben, nicht so viele Gebetserhörungen haben und wir das Gefühl haben, diese enge Verbundenheit zu unserem Herrn in diesem Moment gar nicht mehr so da ist. Und es wird vielmehr irgendwie distanziert. Hier reden wir dann von der Erfüllung des Heiligen Geistes. Wir können den Heiligen Geist in uns haben und wir können mit ihm gesalbt sein, aber das heißt nicht, dass wir auch im gleichen Moment mit ihm erfüllt sind. Und es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied machen und ihn wahrnehmen und ihn kennen. Jeder wahrhaft Gläubige ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. Es gibt keinen Menschen, der wirklich erlöst und gerettet ist und im Himmel sein wird und hier nicht den Heiligen Geist hat. Das gibt es nicht. Den hat jeder, der wirklich gläubig ist. Aber das heißt nicht, dass auch alle Gläubigen erfüllt sind mit dem Geist. Und diesen Unterschied wollen wir einmal gemeinsam festhalten, denn das ist auch sehr wichtig für unser Leben, dass wir ihn erkennen. Und wir wollen das einmal in der Apostelgeschichte Stück für Stück so verfolgen und kurz sehen, wie das so stattfindet, wie sich das entfaltet. Also das erste Ereignis ist quasi Pfingsten. In Apostelgeschichte 2, Vers 4, da kommt der Heilige Geist das erste Mal auf die Gläubigen und er wird ausgegossen auf alle, die gewartet haben, weil Jesus gesagt hat, wartet und tut nichts, bis dieser Geist gekommen ist. Es wird nicht lange sein. Und dann an diesem Fest Pfingsten wird diese Zusage Jesu erfüllt und der Heilige Geist kommt herab und sie fangen in den Sprachen zu reden und Gottes Botschaft zu verkünden. Und dann heißt es in Vers 4, Kapitel 2, und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Also hier kam das erste Mal der Geist auf diese Gläubigen, die sich versammelt haben und fängt an zu wirken. Das ist diese erste Salbung. Aber es geht dann letztendlich weiter. Damit hört das alles nicht auf. Man könnte jetzt auch sagen, okay, das war jetzt die eine Salbung Gottes und die ganze Apostelgeschichte hindurch wirkt der Geist eben jetzt. sondern vielmehr, es wird immer wieder neu betont, wirklich betont, dass der Geist in Fülle gewirkt hat, dass der Geist in einer besonderen Weise gewirkt hat. Zunächst in Kapitel 4, einige Kapitel später, da gibt es ein Gebet dieser Gemeinde. Einige Dinge sind passiert und es wird ein bisschen schwierig. Es kommt zu einem schwierigen Ereignis, das dann davon berichtet, dass diese Gläubigen immer mehr werden, immer zahlreicher werden. Und es kommt letztendlich dahin, dass wir lesen können, dass einige Apostel weggesperrt werden, dass sie vor den Hohen Rat kommen, dass immer mehr Unruhe in der Stadt ist. Und am Ende dieses Gebets, als die Gemeinde sich dann trifft, um zu beten und um Gott eigentlich dafür zu danken, was er Großes getan hat, beten sie um mehr Freimütigkeit. Sie beten darum, dass sie mehr Freimütigkeit haben, ungehindert und treu Gottes Namen groß zu machen. Und dann gibt es eine Reaktion auf das Gebet. Also nach dem Amen passiert dann auf einmal etwas. Und das lesen wir in Kapitel 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Also Gott erhört hier dieses Gebet und stärkt die Gläubigen aus der Fülle seines Geistes. Sie alle, nicht nur ein paar, nicht nur wenige, die ihn noch nicht so sehr hatten, sondern sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie redeten die Worte Gottes freimütig. Die Gläubigen, sie haben den Heiligen Geist nicht verloren vorher und mussten ihn wiedergewinnen. Nein, sondern er kommt hier und erfüllt diesen Ort und erfüllt sie alle, die dort sind, überfließend mit seiner Gegenwart und mit Kraft und mit Wirkung. Einige Kapitel später begegnet uns Stephanus und wir lesen von Stephanus, wie er vor dem Hohen Rat sich rechtfertigen soll und wie er Gottes Wort noch einmal auslegt durch die ganze Geschichte hindurch, das ganze Alte Testament eigentlich, eine Kurzform davon. Und die Menschen, sie reagieren sehr zornig auf diese Botschaft und trachten danach, ihm sein Leben zu nehmen. Und dann stell dir vor, während er gesteinigt wird, also ein sehr düsterer Moment, ein Moment, wo er weiß, gleich sterbe ich. Dort heißt es in Kapitel 7, Vers 55, als er aber voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Dieser Mann hier also, der voll von dem Geist Gottes ist und weiß in diesem Bewusstsein, ich werde gleich sterben, sieht die Herrlichkeit. Kann er nichts anderes mehr sehen, nichts anderes mehr denken als an Gott selbst. Er ist bereit zu sterben für dieses Evangelium, für diese Botschaft. Und sein Zeugnis hat maßgeblich dazu beigetragen, letztendlich, dass Paulus eine Bekehrung erlebte oder so diesen Dienst erlebte. Er bedauerte diese Steinigung später zutiefst. Stephanus, er war nicht nur gesalbt einmal mit dem Heiligen Geist, sondern jetzt auch, einige Zeit später, nachdem er eingesetzt wurde in dieses Amt, war er völlig erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er war voll von diesem Heiligen Geist. Ähnliches lesen wir auch von Barnabas. Nochmal ein paar Kapitel weiter, in Kapitel 11. Auch er war ein leuchtendes Vorbild des Glaubens, der Ziehvater von Paulus, der Paulus ausgebildet hatte und ihm alles beigebracht hatte. Und über ihn wird diese Aussage getroffen in Vers 24. Denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Also hier wissen wir, dass jeder Gläubige mit dem Heiligen Geist zwar gesalbt ist, aber Lukas nicht immer erwähnen müsste, als er die Apostelgeschichte geschrieben hatte, dass diese Menschen voll davon waren. Es ist ein anderer Zustand. Er war voll von dem Geist, völlig beherrscht von dem Geist Gottes in sich. Das ist ein herrliches Zeichen für uns, ein Vorbild für uns. Und jetzt könnten wir also sagen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Salbung des Geistes, die einmalig ist, auf der einen Seite, die jeder Gläubige hat, und auf der anderen Seite eine Tatsache, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sein können, voll davon sein können, was mehrmals stattfinden kann und auch sollte. Das eine ist also eine einmalige Sache, die unseren Wert und unseren Stand in Jesus aufzeigt und unsere Zugehörigkeit und unsere Heilssicherheit. Und auf der anderen Seite geht es um ein Leben in der Fülle oder aus der Fülle dieses Geistes. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, es ist halt die Apostelgeschichte und man hat schon oft den Fehler gemacht, Dinge aus der Apostelgeschichte herauszunehmen und die maßgeblich einfach für die Gemeinde darzustellen. Und heute ist das anders. Vielleicht sagst du, heute ist das anders. Diese Beobachtungen der Geistesfülle haben einfach nachgelassen, so wie auch die Heilungen und das Apostelamt und so weiter. Und ja, ich wäre bereit, mit dir zu diskutieren. Und deine Argumente wären vielleicht gar nicht so schlecht. Aber Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 18, und das macht das alles ein bisschen schwierig. Und berauscht euch nicht mit Wein. Das ist nicht das Problem, in dem Ausschweifung ist, sondern, und jetzt kommt es, werdet mit dem Geist erfüllt. Es ist nicht nur eine Sache, die in der Apostelgeschichte irgendwo stattgefunden hat, sondern auch in den Lehrbriefen wird das thematisiert für uns, wird das wichtig gemacht, wird uns dieser Auftrag gegeben, diese Aufforderung, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Paulus ergibt hier diese Aufforderung weiter, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sein sollen. Es hat Relevanz für unser Leben. Es kann eine Realität sein für unser Hier und Jetzt, für dein Leben, für deinen Alltag, für deine Entscheidungen, für das, was du denkst und glaubst und fühlst und tust. Es war nicht nur eine Sache, die die erste Gemeinde in Jerusalem hatte oder die ersten Christen in den ersten 30 Jahren der ersten Gemeinde, sondern etwas, das wir heute noch erleben können. Etwas, das wir heute noch haben können, voll zu sein davon. Lass uns also zurückgehen in unseren Text, nachdem wir das jetzt beleuchtet haben und uns fragen, wie können wir durch diese Salbung leben? Wie können wir denn das ausleben? Wie kann das denn in unserem Leben zum Ausdruck kommen? Wie kann das in unserem Leben denn wirklich passieren? Also diese Schafe, die dieses Problem mit diesen Nasenfliegen und weiteren Insekten haben und das in ihnen dann bewirkt, dass sie ängstlich und unzufrieden sind und Schmerzen haben und gequält werden und all diese Dinge, das passiert ihnen, obwohl sie schon mal gesalbt wurden. Das passiert ihnen, obwohl ihnen schon einmal diese erste Salbung aufgetragen wurde, als es losging auf dieser Weide. Aber es passiert ihnen immer wieder, dass diese Quälgeister kommen, dass diese Nasenfliegen kommen und so weiter. Und es ist so unterschiedlich, wie Schafe damit umgehen. So ähnlich wie wir Menschen, wir gehen unterschiedlich mit unseren Problemen um. Es gibt verschiedene Wege, nicht alle führen nach Rom, aber wir gehen diese unterschiedlichen Wege. Und diese Lösungen, sie sind meistens, wie bei den Schafen, sehr kurzsichtig und sehr dumm. Viele Dinge, die wir tun, sind nicht wirklich sinnvoll. Die Schafe, sie rennen also mit dem Kopf gegen Bäume und andere Schafe, die fangen an, mit ihren Füßen zu stampfen oder rennen im Kreis. Und sie versuchen recht vergeblich irgendwie damit klarzukommen und irgendwie eine Lösung zu schaffen. Was sie brauchen, ist etwas anderes. Was sie brauchen, ist Kontakt zu diesem Hirten wieder aufnehmen zu können, den Hirten zu treffen, ihn zu sehen und ihm zu zeigen, hey, ich habe ein Problem. Und der Hirte, er holt sein Öl raus und behandelt sie, reibt sie ein, damit die Wunden heilen, damit das Schaf neue Ruhe und Kraft schöpfen kann. Ist es nicht so, dass es uns oft ähnlich geht? Ist es nicht so, dass es oft in unserem Leben auch so ähnlich ist? Dass es Dinge gibt, die uns quälen, Dinge gibt, die uns schwerfallen, Dinge gibt, wo wir aufgerieben sind, wo wir verletzt sind, wo wir nicht mehr so klar sehen können in unserem Leben. Und wir versuchen dann mit unserem Kopf durch eigene Wände zu rennen. Wir versuchen dann mit unserem Kopf gegen die Menschen in unserem Leben entgegenzurennen. Wir versuchen dann irgendwie unsere Probleme wegzustampfen oder irgendwo hinzurennen, wo wir denken, dort wäre es ruhiger. Aber all das funktioniert nicht. All das bringt für uns nichts. Während wir mit unseren eigenen Problemchen dann rumrennen und versuchen, sie aus unserem Kopf herauszuschlagen und zu stampfen, verletzen wir uns eigentlich immer nur mehr. Wir verletzen uns immer weiter, immer selbst. Es gibt nur diese eine Lösung. Es gibt nur diese eine Lösung, die wir brauchen, und das ist, wir brauchen erneut dieses heilsame und dieses kraftvolle Öl, diese Salbung, die uns aufgetragen wird, die neu aufgefüllt wird. Das ist das, was wir brauchen. Wir reagieren oft in unseren Problemen anders. Wir versuchen vielleicht, unser Problem logisch zu durchdenken und fragen, was ist die wahrscheinlich beste Reaktion oder Handlung jetzt in diesem Problem? Wir gehen vielleicht zu anderen Menschen und fragen sie um Rat, fragen, ob sie uns helfen können. Wir schauen vielleicht in unsere eigene Erfahrung, wie bin ich früher mit meinen Problemen umgegangen, und finden dort irgendwelche Hinweise dafür, was wir jetzt tun sollten. Egal wie wir sonst noch damit umgehen, du kannst dir deine Punkte selbst denken, wie du damit umgegangen bist. Aber was wir in solchen Zeiten brauchen, ist bei unserem Hirten zu sein und ihm unser Schmerz und unser Plagen zu zeigen, damit er es sehen kann, damit er es behandeln kann. Und er wird es tun. Und er hat dann sein Salböl dabei und er zögert nicht, das bei seinen Schafen aufzutragen. Aber je länger wir damit warten, je länger wir damit warten, anstatt gegen Bäume oder Schafe zu rennen, zu unserem Hirten zu gehen, desto größer werden die Auswirkungen. Je länger wir keine Fülle des Geistes in unserem Leben haben und nicht aus dieser Fülle heraus leben, desto mehr versuchen wir es aus eigener Kraft. Desto mehr werden wir darin scheitern und leiden. Und manchmal laufen wir dann weg zu unserem Hirten, um gegen unsere Mauern zu rennen. Aber wir schaden uns immer mehr. Wir schaden uns selbst. Und ich will uns ein paar Gedanken mitgeben, die uns helfen können, heute in unserer Zeit, in unserem Leben, in unseren Stunden, die wir haben, voll Geistes zu werden und zu bleiben. Das ist das, was unser Hirte für uns bewirken will. Das ist das, was diese Verse heute bedeuten. Dass wir es brauchen, gesalbt zu werden, erfüllt zu werden, ein Leben in Fülle zu genießen. Unser Becher überfließt von dem, was unser Hirte uns geben will. Das ist das, was Jesus uns geben will in der Beziehung zu ihm. Und wenn wir mit unseren Problemen dastehen und versuchen, sie selbst irgendwie in den Griff zu bekommen, will der Hirte gar nicht, dass wir es in Ordnung bringen. Jesus erwartet gar nicht von uns, dass wir unsere Dinge selbst in den Griff bekommen. Er erwartet gar nicht von uns, dass wir selbst Lösungen erarbeiten, um unser Problem irgendwie beheben zu können oder selbst damit irgendwie klarzukommen, sondern er will es uns geben. Er will diese heilsame Kraft in unserem Leben sein. Er will uns von der Fülle seines Geistes geben, die heilsam ist, die hilfreich ist, damit wir geistlich und gesund leben können. Nun, die eine Sache ist, wenn du dir wünschst, eine gute Beziehung zu Jesus Christus zu haben, eine tiefe, eine enge Beziehung zu ihm, dann geht das nur über den Heiligen Geist. Es geht nicht anders. Du kannst Jesus nicht anders begegnen als durch den Geist Gottes, der in dir lebt. Je mehr Raum der Geist in deinem Leben hat, je mehr er in deinem Herzen wirken kann, desto näher kannst du Jesus werden, desto enger kannst du mit ihm sein. Je voller du vom Geist Gottes bist und lebst, je mehr wirst du es auch von Jesus sein. Und in Lukas 11 wird das erwähnt. Da spricht Jesus über das Gebet und einige dieser Dinge und macht dadurch einen wichtigen Punkt und sagt diese Aussage. Ich lese vor aus Lukas 11:11. Wer aber von euch ist ein Vater, der den Sohn um ein Brot bitten wird? Er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch. Er wird ihm statt eines Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch, wenn er um ein Ei bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn ihr nun, die ihr doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also Jesus, er sagt hier, dass Gott im Himmel gerne den Geist gibt, denen, die darum bitten. Und da können wir uns zu Recht die Frage stellen, ist das etwas, worum wir bitten? Ist das in unserem Leben etwas, worum wir bitten? Dass uns ein Anliegen ist? Wie oft beten wir dafür, voll des Geistes zu sein? Wie oft beten wir dafür, vom Geist übermannt zu sein, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, um die richtige Liebe zu haben, um die richtigen Begegnungen zu haben, um Veränderung zu erleben? Das ist etwas, das wir völlig in Freiheit tun sollen, völlig in Freiheit tun können. Und immer wieder, wenn ich in mein Leben hineinschaue und auf meine Woche oder auf meine Herausforderung blicke, dann muss ich sagen, Gott, ich kann das gar nicht. Ich schaue in meine Woche oder in mein Leben oder in irgendwelche Aspekte oder in Beziehungen meines Lebens und sage, Gott, ich schaffe das nicht. Ich kann das gar nicht. brauche deinen Geist. Ich brauche deinen Geist, der mich ausfüllt. Ich brauche deinen Geist, der mir Leitung gibt. Wie oft in Zeiten, in denen wir nicht klar sehen können über unser eigenes Leben, brauchen wir den Geist, der uns aufzeigt, wo unsere Fehler liegen, wo unsere Sünde liegt. Wir sagen, Gott, zeig mir, zeig's mir durch deinen Geist. Füll mich aus mit deinem Geist, damit ich sehe, wo ich falsch liege. Wir dürfen die Freiheit haben, um diesen Geist in unserem Leben zu beten. Zu sagen, Gott, füll mich aus mit deinem Geist. Aber auch was den Glauben betrifft, macht Jesus eine Aussage zum Heiligen Geist. Ich möchte einfach vorlesen und dann wird es schon klar. In Johannes 7, Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus da und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Dennoch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jesus lädt also die Menschen hier zu sich ein, die durstig sind, die Probleme haben, die gequält sind. Und er lädt sie ein, zu sich zu kommen und bei ihm zu sein. Und er sagt, wenn jemand an mich glaubt, wenn jemand zu mir kommt und an mich glaubt, dann wird er nicht nur trinken. Dann wird er nicht nur gesättigt werden, sondern in ihm, aus seinem Leib heraus, werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und das bezieht er auf den Heiligen Geist, der zwar in diesem Augenblick noch nicht da ist, aber später gekommen ist. Jesus ergibt uns nicht nur zu trinken. Und wir müssen da nicht immer wieder neu kommen, um diesen Geist irgendwie zu bekommen in unserem Leben, sondern er gibt uns seinen Geist in Fülle, der in uns eine Quelle wird. Eine Quelle des Überflusses. Eine Quelle, die unseren Lebensbecher zum Überfluss bringt. Und dann werden wir erfüllt vom Heiligen Geist, wenn wir zu Jesus kommen und ihn suchen und dort unsere Qual loswerden. Wenn wir im Glauben wachsen, wenn wir im Glauben an Jesus wachsen, zu ihm kommen, bei ihm trinken, dann gibt er diese Quelle seines Geistes in unser Herz und wir werden voll davon, voll damit. Du kannst eigentlich nicht viel anderes tun, als dafür zu beten und im Glauben an Jesus zu kommen, dass er das tun wird. Du kannst nicht viel mehr tun. Du kannst den Geist in dir nicht selbst verstärken. Du kannst ihn dir nicht selbst beschaffen. Du kannst nicht entscheiden, dass er auf einmal mehr da sein soll. Du kannst nicht entscheiden, wie er in deinem Leben wirken soll. Aber du kannst nah bei deinem Hirten sein. Und während du nah bei deinem Hirten bist, erfüllt er dich dort immer mehr. Ein Puritaner, John Owen, er sagt dazu folgende Worte. Wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, wenn wir uns in ernstem Gebet und in der Betrachtung der Herrlichkeit Christi hingeben. Er kommt nicht durch unsere Werke, sondern durch den Glauben, der sich auf die Verheißungen Gottes stützt. Und er zeigt hier auf, wie diese Erfüllung des Geistes selbst eine Folge des Gebets und des Glaubens an Jesus ist. Und wenn wir unseren Herrn suchen und ihm auf diese Weise begegnen in unserem Leben, dann erfüllt er uns mit seinem Geist. Er tut es. Und ich meine nicht dieses aufgezwungene Christsein. Ich meine nicht dieses aufgesetzte Christsein. Ich meine keinen oberflächlichen Glauben, sondern einen ernsten Glauben, einen tiefen Glauben, ein intensives Suchen in unserem Alltag nach ihm. Ich meine nicht diese 10 Minuten, die wir uns in einem vollen Tag nehmen und meinen, davon würde die Erfüllung des Geistes in unserem Leben kommen, sondern ich meine das intensive, ernste Gebet, das Ringen danach, ihn zu suchen, ihn zu sehen, diese Fülle nach ihr zu trachten, sie haben zu wollen, wirklich zu unserem Hirten zu kommen, um ihm zu zeigen, schau mich an und sieh mich an, wie ich bin. Ich meine, Jesus als eine Beziehung zu sehen, die wir über alle anderen Beziehungen in unserem Leben zu stellen wissen. Unsere Suche nach Begegnung mit ihm, eine Begegnung sein zu lassen, die wir mit unserer ganzen Kraft und unserer ganzen Liebe und Hingabe wollen und suchen. Und je näher wir ihm kommen, je näher wir Jesus kommen in unserem Alltag, in unserer Beziehung, in diesem Kontakt zu ihm, desto mehr erfüllt er dich. Desto mehr erfüllt er dich. In dem Text heißt es, mein Becher fließt über. übertrag das mal auf dich und auf dein Leben. Dein Leben ist der Becher. Du bist der innere Mensch. Dein geistliches Herz. Ist dein Herz voll vom Geist? Ist er nicht nur halb voll, nicht nur ein Drittel voll, sondern fließt er über? Ist da ein Überfluss da? Jesus, der starb am Kreuz für uns, damit wir nicht ein sparsames Leben für ihn führen müssen. Er starb nicht am Kreuz für uns, damit er in unserem Platz nur in unserem Herzen nur einen kleinen Platz gewinnen kann. Er starb nicht am Kreuz für uns, um sich in unserem Herzen einen Platz mit vielen anderen Götzen und wichtigen Dingen, die uns wichtig sind, irgendwie zu teilen. Nein, Jesus sagt das selbst in Bezug darauf, dass er der gute Hirte ist, der sein Leben für die Schafe gibt. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Deshalb ist Jesus gekommen. Er will, dass wir Leben haben und dieses Leben im Überfluss. Jesus kam auf diese Welt, er starb am Kreuz für dich und mich, damit wir ein wirkliches Leben haben, ein volles Leben haben, ein erfülltes Leben haben. Und Jesus tat das letztendlich, damit wir dieses Leben im Überfluss leben können. Nicht sparsam, nicht tröpfchenweise. Und wie oft rennen wir vor unserem Hirten weg, weil wir unsere Lösungen woanders suchen, als zu ihm hinzurennen, um dort erfüllt zu werden, um dort eine Fülle des Geistes erleben zu können, um dort eine Quelle geistlichen Wassers zu haben, um dort eine unendliche Flut seiner selbst zu haben, dass er sich in uns hineingibt und uns ausfüllt davon. Wenn wir in unser Leben hineinschauen und sagen müssen, ich finde diese Fülle nicht, ich sehe diese Fülle nicht, ich erlebe das nicht so, vom Geist erfüllt und getrieben zu sein, wie es scheinbar möglich sein müsste, ist diese Einladung Jesu heute auch für dich. Wachse im Glauben. Komme zu ihm. Trinke in dieser Erwartung, dass er diese Quelle in dir aufrichten kann. Geh zu ihm. Glaube ihm. Trinke von ihm. Und wachse dort im Glauben. Ein Aspekt, den ich nur ganz kurz noch einmal erwähnen möchte aus Epheser 5. Epheser 5, Vers 18. Ein Leben im Geist. Epheser 5, Vers 18, ich möchte diese Verse auch vorlesen. Noch einmal. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Redet zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also hier macht Paulus so gut deutlich, werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es steht im Passiv geschrieben, werdet damit erfüllt. Aber wenn wir nah bei Jesus sind und wenn wir im Glauben und im Gebet danach trachten, erfüllt zu werden von ihm, bei ihm zu sein, und das passiert, ist das die Auswirkung. Das ist die Auswirkung, wie wir leben, wenn wir voll vom Geist sind. Danksagend für alles zu sein. Danksagend dem Überfluss, Gott all das zurückzugeben, singend und spielend in unserem Herzen für ihn zu sein, von ihm zu reden, an ihn zu denken, ihn zu lieben. Das heißt es, Fülle im Geist zu haben. Das heißt, wenn wir voll von ihm werden, wollen wir und werden wir immer mehr für ihn und mit ihm leben. Wenn wir also die Bibel lesen, wenn wir uns fragen, wie wurden die Menschen im Wort Gottes, von dem wir lesen, erfüllt vom Heiligen Geist, gibt es drei Dinge. Und ich bin überzeugt, dass sie sich nicht verändert haben und dass wir in gleicher Weise erfüllt werden von seinem Geist. Und das wird nicht sichtbar an besonderen Emotionen, die du dann bekommst. Das wird nicht sichtbar an besonderen Gaben, die du dann hast. Das wird sichtbar davon, dass dein Herz voll ist von Jesus und dass es dein inneres Anliegen ist, nichts anderes zu wissen und zu kennen als ihn selbst. Das ist erstens durch das Hören des Evangeliums, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Die Menschen in der Apostelgeschichte, sie hörten das Wort, sie wurden erfüllt vom Geist. Ist das unser Wunsch und unsere Erwartung, wenn wir Gottes Wort hören? Wenn wir hierher kommen, vielleicht in den Gottesdienst, wenn wir sein Wort aufschlagen, wenn wir es lesen zu Hause, zu sagen, Herr, fülle du mich aus. Das ist ein Aspekt, wie Menschen erfüllt wurden vom Geist. Das zweite ist durch das Gebet, in dem Herzen entleert werden. So wie die Gemeinde gebetet hat und ihr Herz ausgeschüttet hat. Und so brauchen wir eine Gemeinschaft mit Gott, in der wir unser Herz ausschütten, damit er es füllen kann mit seinem Überfluss des Geistes. Augustinus sagte das eigentlich ganz gut. Je mehr wir ihn lieben, desto mehr füllt er uns aus. Zuerst muss es leer werden, damit es voll werden kann. Und der dritte Aspekt ist durch Dienen und durch Leben. Stephanus, Barnabas und all die anderen, sie lebten für Gott. Sie dienten ihm, sie demütigten sich unter seine Hand. Und dadurch erlebte ihr Leben eine Fülle. Für ihn zu leben, sich ihm hinzugeben, sich in den Dienst zu stellen für den Herrn, ist auch ein Aspekt, wie er uns ausfüllt mit seinem Geist. Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken. Amen.